KinoCast.
Danke, lass mal anfangen hier. Das ist ja.
Zeig das.
Das Vorgespräch ist ja länger als die Sendung hier.
Ist auch spannender. Nein.
Meinst du? Ja. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo, Chris.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Mein Name ist Erik. Ich begrüße alle da draußen an den Empfangsgeräten, an euren iPhones, Samsung, was nicht ihr da immer nutzt, um das zu hören, auf Kassette aufgenommen und so weiter. Wir haben Filme für euch mitgebracht. In der vergangenen Woche haben wir drei Sachen gesehen, sehe ich hier. Drei Filme, nämlich einmal den neuen Yorgos Lanthimos-Film Bagonia, den hatten wir in der Sneak Preview mit Emma Stone und Jesse Plemons in den Hauptrollen. Darüber ist zu sprechen gleich, ja, denn wie alle Yorgos Lanthimos ist der Film nicht ganz ohne. Dann haben wir noch gesehen The Long Walk und wir sind da ziemlich lang gelaufen, passt ja zu meinem Marathon, den ich letztens hatte. Allerdings, der Long Walk war ein bisschen länger, aber die sind ja nur gegangen. Dann haben wir natürlich für euch da draußen die einzigen offiziellen und nur hier die Kinocharts für Stuttgart. Und wir schauen mal, was in der kommenden Woche so anläuft in den Kinos in Deutschland überall. Chris hat noch was nachgeholt, nämlich The Woman in Cabin 10, den ich ihm empfohlen hatte.
Starke Empfehlung.
Okay, klingt jetzt nicht so, schauen wir mal. Wahrscheinlich müssen wir danach die Sendung beenden.
Deswegen machen wir den ganz am Ende.
Genau, wenn ich dann noch was, ich guck mal ganz kurz, ob noch was Cooles, Neues anläuft, dann gibt's Streaming-Tipps und ja, ich habe noch eine kleine Anmerkung dann hinten draus, mal gucken. Aber fangen erst mal an mit Bagonia, jetzt habe ich vergessen, wer das machen wollte. Du willst Bagonia machen, genau, dann kann ich Long Walk.
Ich wollte Bagonia machen, scheinbar, ja. Ist alles klar, ich mache Bagonia. 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 Wie die Begonien, der Film, ne? Bugonia. Oh, mit U.
Bagonia. Bug, oder? Wie die, oder?
Ja, wieder Bug, genau. Bagonia. Was auch immer das sein sollte. Von, wie du es schon gesagt hast, Yorgos Lanthimos.
Ja? Weißt du eigentlich, warum das in der Software Patchen heißt? Wenn Sachen gefixt werden, Errors und sowas?
Tatsächlich wusste ich es mal.
Habe ich jetzt am Wochenende nochmal gelesen. Ich wusste es auch irgendwann mal. Das ist von ganz früher, wo es noch Lochkarten gab, wo quasi, wenn was falsch gelocht war, wurde quasi ein Patch drüber geklebt. Also quasi ein kleiner Aufkleber über das Loch, damit das korrigiert wurde, wenn da kein Loch hin sollte. Deswegen heißt es immer noch Patchen. Krass.
Okay.
Unnützes Halbwissen. Damit könnt ihr glänzen auf der nächsten Party, wenn ihr Mädchen anmachen wollt oder Frauen, ja.
Na, das ist super. Wenn ich gerade davon ausgehe, dass unsere durchschnittlichen Hörer so um die 40 Jahre alt sind, wenn ihr Mädchen ansprechen wollt.
Frauen, habe ich ja gesagt.
Ja, danach dann. Also Erik. Ich distanziere mich da davon. Bugonia. Jetzt aber mit Jesse Plemons, mit Emma Stone, mit Aiden Delbis. Warum ich den nenne, weil eben ja eine tragende Rolle spielt. Alicia Silverstone spielt mit und jetzt bekomme ich gerade noch ganz rein. Bugonia ist altgriechisch für Ochsengeburt, bezieht sich auf den Glauben der Menschen in der Antike, dass Bienen von selbst aus den Kadavern von Rindern entstehen würden.
Also eine Art frühe Verschwörungstheorie.
Ja.
Fand ich interessant gerade. Habe ich gerade gefunden, als ich gesucht habe, wie Bagonia ausgesprochen wird, kam das.
Ja, das ist natürlich stark. Auch mal wieder stark. Michelle Fuller, gespielt von Emma Stone, ist eine CEO in einem, ja, was ist das für ein Konzern? So ein Pharmakonzern?
Ja, irgend sowas, ne?
Biomedizinkonzern.
Pharma, Biotech, irgendwas.
Ja, irgendwie sowas. Und die, soweit ich es schon mitbekommen habe, ich weiß nicht, was ganz am Anfang noch ablief.
Ganz am Anfang ging es um Bienen. Also da, Bienen. Das quasi wie das Ende war, das Ende endet ja mit Bienen und der Anfang war mit Bienen, dass Jesse Plemons und sein Cousin Don da mit diesen Imkeranzügen rausgehen zu diesen Bienenstöcken und da mit den Bienen irgendwie, man sieht dann Bienen und da wird halt in so einer Off-Stimme so ein bisschen was erzählt über Bienen, dass so die Bienen immer so eine Bienenkönigin haben und wenn die halt mit der irgendwas ist, dann stirbt das ganze Volk und so weiter, da wird da so ein bisschen rumphilosophiert.
Ja. Jedenfalls, danke Erik, leitet sie das und muss so ein wenig Firmenpolitik machen. Weil, ja, wir haben eine neue Methode. Ihr dürft jetzt alle schon um 17 Uhr gehen. Das ist natürlich auch erlaubt, dass ihr länger bleibt. Aber ihr dürft natürlich auch länger arbeiten, also wenn ihr wollt. Und es wäre auch super toll, wenn ihr länger arbeitet. Aber ihr müsst nicht. Also ihr könnt auch gehen. Das ist alles so ein bisschen strange. Sie ist so ein bisschen die sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, Frau des Jahres auch auf irgendwelchen Titelcovern. Und ja, dieser Biomedic-Konzern, der macht so eher fragwürdige Medikamente allerdings, und damit haben wir auch schon Menschen, kamen dadurch auch eher zu Schaden, wie das ihnen geholfen wird. Und sie ist eben dort, ja, unterwegs und will da eigentlich die Firma leiten und ihr ziemlich gefrustetes Dasein aufgrund dessen, wie die Firma gerade läuft oder was da alles ablief. Man merkt es ihr an, das nagt an ihr und das frisst sie so ein bisschen. Sie innerlich, weil das nicht ihre Art ist, wie man die Firma leiten sollte oder wie sie es gerne hätte, sagen wir es so. Das ist so ein bisschen, ja, in der Führungsebene würde ich sagen, so ziemlich alte Autorität, die in moderne Strukturen reingepresst werden soll irgendwie und da auch dann nicht raus darf. Sie kommt einem so ein bisschen vor wie sie passt einfach da nicht so rein. Sagen wir es doch einfach so. Sie bemüht sich, aber sie wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Und dann haben wir noch Jesse Plemons, Teddy, der einen einfachen Arbeiter darstellt und, wie du es gerade schon gesagt hast, Hobby-Imker ist, der mit seinem Cousin Don da einer ganz heißen Sache auf der Spur ist. Weil zum einen gibt Teddy dem Konzern die Schuld an dem, was mit seiner Mutter passiert ist, weil die liegt irgendwie im Koma und die Behandlung hat nicht so angeschlagen mit dem Medikament, wie es sein sollte, sondern hat es eher noch verschlimmbessert. Und witzig ist, Teddy arbeitet bei der Firma in einer relativ kleinen Position aber nur und er glaubt, dass die Michelle ein Alien ist. Eine Andromedanerin. Und er überzeugt erstmal seinen Cousin Don davon, dass es so ist. Die kastrieren sich dann auch erstmal chemisch. Das auch ganz arg spaßig ist irgendwie so, ja, hier eine Spritze, Batz, nach dem Motto. Und er ist also fest davon überzeugt, dass Michelle von einem anderen Planeten ist, von Andromeda und möchte das herausfinden und hat das wohl auch schon getestet bei anderen Leuten, die man entführt hat. Und so ist es eben auch, dass man Michelle entführt. Man kann sie überwältigen bei sich zu Hause vor der Türe, steckt sie ins Auto oder in ihren Minivan. Dann werden erstmal die Haare runterrasiert, weil mit den Haaren nimmt sie Kontakt auf zum Mutterschiff. Sie wird in den Keller gesperrt, angekettet und alles. Und du siehst dann da quasi Emma Stone ohne Haare, ziemlich am Arsch und ziemlich angepisst auch, weil sie eben im Keller wohnt und für ein Alien gehalten wird. Und so beginnt ein ziemlich, ja, schwarzhumoriger Film, der immer wieder in Stellen hat, den er brutal ins komplette Drama kippt. Und zwar auch in ein sehr hartes Drama. Also wenn ich nur dran denke, wie Jesse Plemons einmal über den Tisch springt und sie fast zu Tode wirkt dann auch. Jedenfalls, Ziel ist, dass Michelle ihre wahre Identität zeigen soll, weil nur so kann die Erde vor der Alien-Invasion bewahrt werden.
Müssen wir natürlich so spoilerfrei bleiben, ne?
Ja, ja.
Vielleicht machen wir noch, also ich würde sagen, wir machen auch noch einen Spoiler-Talk mit dran, weil manche sind da ja ganz entspannt, die wollen lieber wissen, worauf sie sich einlassen. Können wir gerne noch später machen, aber jetzt erstmal bis hierhin.
Genau, das Ganze ist ein Remake noch von dem südkoreanischen Film Save the Green Planet aus dem Jahr 2003. Und ja, es ist halt so eine Vermixung von Sci-Fi mit so ein bisschen Kammerspiel technisch, weil es halt hauptsächlich um die drei Leute da geht. Verschwörungstheorien, Wahn, Misstrauen, Tragödie kann man auch sagen. Oder Dramedy oder wie heißt es so schön. Ja.
Ja, trotz seines düsteren Themas ist der erstaunlich lustig, der Film.
Ja.
Deswegen Allerdings, dadurch, dass ich die Yorgos Lanthimos-Filme kenne, konnte ich nicht so richtig lachen. Also das Kino hat zwar wirklich viel gelacht am Anfang, aber ich wusste, oh, das Lachen wird bald im Halse stecken bleiben. Und weil ich kenne diese Lanthimos-Filme, wie zum Beispiel Poor Things oder, ja, also da gibt's so viele andere Beispiele, wo man dann merkt, okay, der lässt dich am Anfang lachen, um dich dann umso weiter, umso tiefer das Messer ins Herz zu treiben oder so. Deswegen konnte ich mich da nicht so richtig drauf einlassen am Anfang.
Ja, ist ja durchaus auch okay und auch durchaus nachvollziehbar. Nur, ich muss wirklich sagen, der hat mich an manchen Stellen, hatte er mich, der Film, wirklich komplett. Also auch mit diesem Wechsel von, es ist so völlig belanglos und kippt so in eine völlig brutale Situation rein. Manchmal ist es auch einfach zu krass, wie dappig sich hier die beiden Teddy und Don anstellen. Vor allem Don, der ja überhaupt nicht so ganz auf der Höhe ist. Also wenn du das so siehst, denkst du, der einzige Alien da drin ist wahrscheinlich Don.
Die haben wahrscheinlich auch da so einen kreisförmigen Stammbaum und so. Aber nee.
gut möglich. Wahrscheinlich ist es sein eigener Opa. Aber ja.
Es ist halt das Schlimme, dass die solchen Verschwörungstheorien anheimfallen, dass das auch nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte sind, sag ich mal. Und dass die dann sogar auch ja solche Sachen machen. Ich meine, in den USA ist es noch viel schlimmer, finde ich, durch den ganzen Zugang zu Waffen und dadurch, dass es so ein riesiges Land ist und wenn da irgendwie Leute verschwinden. Gut, hier war es halt der CEO von einer großen Firma. Wenn das jetzt aber irgendjemand anders gewesen wäre, man erfährt es ja immer wieder mal, dass da irgendjemand, in Europa ist alles noch viel dichter, da merkst du halt schnell mal so, was ist denn da los nebenan oder so. Aber da, wenn da irgendjemand auf so einer Farm, kann halt jemand gequält werden im Keller. Das merkt für Wochen, Monate keiner und wird irgendwann verscharrt und das war's dann.
Ja, die Polizei kriegt es auch nicht ganz gebacken.
Ja, man erfährt ja dann, dass da auch noch viel mehr drin ist, viel mehr in der Vergangenheit auch passiert ist und was da alles mit zusammenhängt. Das wollen wir natürlich jetzt in dem allgemeinen Talk erstmal noch nicht anbringen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass der Drehbuchautor Will Tracy, der hier zusammen mit dem Originalregisseur von dem Originalfilm gearbeitet hat, Save the Green Planet, mit dem koreanischen, der hat zum Beispiel den Spielfilm The Menu, das Menü, geschrieben.
Na ja.
Der war ja auch schon sehr verzwickt und sehr komischen Sinn für Humor bewiesen in diesem Film, wo das so absurd war. Und dass er sich nun mit Yorgos Lanthimos gefunden hat, das ist natürlich, das passt wie Arsch auf Eimer, hätte man gesagt. Weil die zwei denken da, glaube ich, sehr ähnlich von ihren, wenn ich so die bisherigen Filme von Lanthimos so sehe. Und eigentlich sollte der koreanische Regisseur diesen Film auch drehen, musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen leider absagen und hat es an Lanthimos abgegeben, der eine ähnliche Vision hatte wie er und hat auch mitgeholfen beim Drehbuch umschreiben, um das anzupassen, ein bisschen an den amerikanischen Geschmack. Ja, denk mal, hat er eine gute Arbeit geleistet. Also das ist auf jeden Fall in Anführungszeichen, also zum Glück kein typischer Lanthimos-Film, ja. Weil ich weiß, viele feiern den total ab. Ich gucke die Filme auch, natürlich aus Kinofilm-Fansicht, weil die sind immer was Besonderes. Aber die sind schon sehr absurd und abgefahren, die Filme. Also die gucke ich dann auch wirklich nur einmal und das war's dann. Ich kann sogar, wie bei Poor Things, dem habe ich ja, glaube ich, 9 Punkte gegeben damals, ich kann den Filmen sogar richtig was abgewinnen. Ich finde die toll, aber ich will sie nicht nochmal gucken, weil die einfach so, so ätzend und abgefahren sind. Dass ich da habe ich nie Bock drauf, wo ich sage, ach, den gucke ich jetzt einfach nochmal. Ne? Das sind nicht so Filme, wo ich dann sage, ja, ich möchte jetzt dieses Gefühl, was ich damals hatte, nochmal erleben, sondern die will ich eigentlich so abgespeichert lassen, wie ich sie damals hatte. Und da ist hier der Film zum Glück anders, Bagonia. Bagonia ist nicht so ätzend und abgefahren, sondern der ist wirklich mehr witzig, hat tolle Szenen drin und den würde ich, glaube ich, sogar noch ein paar Mal gucken, weil der hat mir echt gut gefallen.
Ja, und irgendwie scheint sich aber auch hier Emma Stone da...
Die macht ja fast immer mit Lanthimos seit letzter Zeit.
Ja,
deswegen. Poor Things hat sie sogar blank gezogen für ihn, also mehrfach im Film.
Ja. Guck mal, das ist wieder Erik im Gedächtnis.
FFN, Full Frontal Nudity, heißt so schön.
Okay, schön, dass du auch noch Fachbegriffe dafür hast.
Ja, nee, heißt ja so, wenn das steht ja dann im Artist Contract so drin, ne, was erforderlich ist für die jeweilige Rolle. Und das heißt dann FFN, Full Frontal Nudity. Yeah,
The Favorite hat sie auch schon mitgespielt. Ja.
Nee, ich glaube, die passen auch ganz gut zusammen, weil Emma Stone mit ihrer, die hat ja eigentlich so ein, ja, Schwiegermutters Liebling, ja, Art und Weise, und dann spielt die in solchen abgefahrenen Dingern mit, die, wo du denkst, boah, was die so macht. Ne? Wie gesagt, für Poor Things blank gezogen, wo du denkst, oh, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet von ihr, weil, ja, war jetzt auch für die Rolle an sich nicht unbedingt notwendig. Also für Poor Things und auch in den anderen Filmen spielt es halt immer so ab, oder hier hat sie sich auch die Haare rasiert, oder ihr wurden die Haare rasiert, und da gibt es noch so eine kleine Side-Note, weil der Regisseur wollte ihr die Haare da rasieren, um das wirklich deutlich zu machen, was da gerade passiert, die Entführung, dass das wirklich dramatisch ist. Und hat sie gemeint, ja, du darfst mir die Haare rasieren, aber nur, wenn ich dir vorher die Haare rasieren darf. Und dann hat sie dem Regisseur auch die Haare rasiert. Und es gab auch bei den ersten Vorführungen von dem Film, gab es, glaube ich, eine Aktion, wenn du dir die Haare rasieren lässt, konntest du kostenlos reinkommen in die Premierenvorstellung oder so. Ja. Ja, so Side Notes. Aber gut, auf jeden Fall für die Sneak sehr überraschend, fand ich, dass der Film kommt, weil der geht auch 2 Stunden. Und ich sag mal so, wenn es ein typischer Lanthimos-Film gewesen wäre, ich habe zum Chris am Anfang gesagt, oh, jetzt gehen mehr raus als letzte Woche. Das war meine Erwartung, weil Lanthimos, puh, also wenn das jetzt hier der Film mit dem Leuchtturm gewesen wäre oder Poor Things oder sowas oder Kinds of Kindness, ich glaube, da wären wirklich mehr Leute rausgegangen als die Woche vorher, wo schon 25 der neue Rekord war. Also 25, die ich getrackt habe. Und dadurch, dass der Film halt hier noch diesen, ja, diesen koreanischen Geschmack drin hat von dem Originalfilm, wo auch der Drehbuchautor oder der mit am Drehbuch mitgewirkt hat, ist es halt nicht so dieses typisch abgefahrene Ding gewesen von Lanthimos und ist ein bisschen mainstreamiger, auch ein bisschen lustiger, ein bisschen besser erzählt auch, fand ich, dass es ein bisschen den Massengeschmack eher getroffen hat.
Ja, wobei es schon ziemlich abgedreht war.
Ist, also. Ja, aber hey, guck mal, Poor Things, dann siehst du mal, was abgedreht ist. Ja. Auf jeden Fall, ja, der Originalfilm, ich glaube, der kriegt jetzt auch nochmal ein bisschen Beachtung. Den gibt's, glaube ich, ich habe jetzt noch nicht bei Wer streamt es geguckt, aber ich weiß nicht, ob es den irgendwo im Streaming gibt, aber den wird es dann bestimmt bald mal irgendwo zum Schauen geben, dass man mal einen Vergleich ziehen kann. Ich denke mal, da interessieren sich jetzt viele dafür. Ich gucke mal, bei Wer streamt es. Oh, gibt es tatsächlich bei Prime Video unter Flatrate. Hey, krass. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Save the Green Planet, tatsächlich. Cool, werde ich doch gleich mal gucken bis nächste Woche. Ach nee, ich bin auf Dienstreise. Ja, mal gucken, ob ich irgendwie Zeit habe. Vielleicht packe ich mir es aufs iPad oder so. Ich fahre ja Zug diesmal. Dann geht das gerade ein bisschen mehr Zeit. Zug.
Ja, da hast du genügend Zeit. Also.
Naja, es ist nicht Deutsche Bahn. Obwohl an sich doch, mit dem ICE erstmal nach Paris, hinwärts mit dem ICE, rück zum TGW. Also TGW klappt immer besser, aber naja. Gucken wir mal. Ja, Vagonia. Ich würde sagen, jetzt wollen wir schon in dem spoilerfreien Bereich.
Brauchen wir überhaupt einen Spoiler-Talk? Also.
Wollen wir noch? Ja, ich weiß nicht.
Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn wir es ohne Spoiler-Talk machen.
Genau, vielleicht kann man mal noch so viel sagen, spoilerfrei sagen. Es passiert dann noch so einiges sehr Überraschendes und das wird euch mit dem Mund offen stehen lassen und das wird euch wahrscheinlich, wenn ihr das schaut, wie uns auch sehr begeistern, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig vermuten. Also speziell, wenn es dann so ins letzte Drittel geht, in die zweite Hälfte geht, wo der Film dann doch nochmal einen draufpackt. Und das, was du erwähnt hattest, schon, dass seine Mutter im Koma liegt, das ist am Anfang ja auch noch nicht so ganz klar. Sie ist halt irgendwie weg und so, man weiß nicht, lebt die noch? Und das war schon ein bisschen ein ganz winzig kleiner Spoiler, würde ich sagen, weil das erfährt man dann auch erst so, ah, okay, die lebt ja noch. Und okay, da...
Was ist passiert? Sie hat geweint?
Ah. Kommen wir mal vielleicht zur Wertung oder so, wenn man nicht
gerade niesen, tut mir sehr leid.
Wenn wir nichts weiter zu sagen haben. Ich hab dem Film tatsächlich auch wie Poor Things 9 Punkte gegeben.
Was?
Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte große Bedenken. Vielleicht war es auch die Dynamik, dass ich Schlimmstes erwartet habe und wurde dann sehr positiv überrascht. Deswegen,
okay.
Mir hat er wirklich gut gefallen. Er war toll
bin
gedreht.
Bin gerade extrem überrascht, weil der Erik saß die meiste Zeit im Kinosaal neben mir. So.
Ich hatte Befürchtungen. Ich hatte wirklich Befürchtungen. Aber kannst du dich erinnern, als der Film vorbei war, habe ich gesagt, das ist der beste Lantimos-Film, den ich gesehen habe.
Ja, das ist richtig, aber ja. Da wusste ich noch nicht, auf was du hinauskommst. Jetzt fühle ich mich fast schlecht, weil ich gebe ihm 6,5 von 10.
Ist doch auch okay.
Weil, ja, es war okay, es war völlig abgedreht. Aber er war zu lang im Endeffekt, fand ich. Und das gibt dann nochmal ein bisschen Abzug. Manches hätte man, glaube ich, kürzen können. Anderes, ja. Aber es ist, wie es ist. Es ist jetzt kein komplett mieser Film. Ich weiß jetzt nur nicht, wem ich diesen Film empfehlen sollte oder könnte. Das ist mein Problem.
Genau, das Poster, ey, wenn das im Kino hängt, da geht doch kein Pärchen für eine Date Night rein, oder? Dieses, man sieht es hier bei mir auf kinocast.net oder so.
Wir müssen mal nicht immer davon ausgehen, dass es immer hier so Date Night Pärchen
gibt. Naja, oder überhaupt, wer geht da rein? Wer geht da rein? Also außer die Lantimos kennen und sagen, okay, ich gucke mir mal den neuen Lantimos-Film an. Aber wer geht in diesen Film rein, wenn du im Kino... Manche gehen ja, ich sehe es ja häufiger mal, wenn ich vor der Sneak warte und da kommen Leute, die gucken dann oben dran. Da werden ja in dem Bildschirm die Poster eingeblendet und drunter, wann der Film läuft, in welchen Saal. Und die treffen ihre Entscheidung, die sagen, okay, ich gehe ins Kino und treffen ihre Entscheidung quasi vor diesem Bildschirm anhand der Poster und was da so ein bisschen steht. Und da frage ich mich dann, wer sollte in diesen Film gehen, wo du noch nicht mal den Titel gescheit lesen kannst auf dem Poster, weil das so kryptisch geschrieben ist.
Und dann sieht es auch aus wie so ein Arthouse-Film.
Ja, genau. Du siehst dann irgendwie so eine Frau, kannst noch nicht mal Emma Stone erkennen, irgendwie, wo so Blut läuft und irgendwelche Schleim im Gesicht und so. Ich weiß nicht. Da, also rein vermarktungstechnisch, also da war Poor Things schon mal besser vom Poster her. Also hier finde ich schwierig, obwohl der eigentlich eher massentauglich ist. Also der hätte schon ein größeres Publikum verdient gehabt. Naja. Okay, jetzt müsst ihr die Entscheidung treffen an der Kinokasse. Geht ihr in diesen Film rein, der am 30.10. gestartet ist, also jetzt vergangenen Donnerstag? Das heißt, wir können euch nicht mehr viel mit auf den Weg geben, außer wenn ihr jetzt sagt, okay, das klingt jetzt interessant, ich gehe da noch rein. Also er läuft jetzt, ja, also wartet nicht zu lange, geht ins Kino. Also die Empfehlung 6,5 und 9 dürft ihr euch ja schon mal dazu bringen, sagen, okay, eine schwarze Komödie, gucke ich mal gerne an. Schaue ich mal rein.
Ja.
Und ich gucke gerade hier bei uns auf kinocast.net. Aber guck mal, da bist du ja quasi,
ich habe inzwischen auf 7 gekriegt, ja.
Guck mal, ich refresh mal, dass ich hier nicht wieder Ärger kriege.
Ich bin einer von 2 7.
Veralteten Daten. Ja, bei mir ist noch einer mit 7 hier. Genau, jetzt sind es 2. Ja, 2 mit 7 Punkten und dann der Großteil eigentlich 8, 9 und 10 Punkte. Es hat eine Person 4 Punkte gegeben, aber das ist ja normal bei solchen etwas abgefahreneren Filmen. Und der Großteil, aber warum empfehlen 2 Leute den Film eigentlich nicht weiter? Das verstehe ich dann auch nicht.
Weil ich nicht wusste, wem ich das weiterempfehlen soll.
Ach so,
das kannst du begründen. Ich bin eins davon.
Okay. Naja, also sagen wir so, eine große Mehrheit empfiehlt diesen Film auch weiter. Und deswegen, wenn das für euch nicht Anlass ist, vielleicht mal reinzugehen, dann weiß ich auch nicht. Also da alle handelnden Personen in diesem Film wirklich top. Okay, wenn wir einmal auf der Seite sind, wie lautet da der Ausblick für morgen?
Das wäre dann die Sneak 1293 und der Tipp lautet, schauen wir mal. Erik, was ist da eingegangen?
Da war mein Gedanke, dass das vielleicht irgendwie was Deutsches ist, wegen dem Tipp, so, weil das doch etwas...
War das jetzt eine Frage an mich, oder?
Nö, weil das doch bayerisch klingt irgendwie und deswegen habe ich getippt, dann passiert das Leben. Ein deutscher Film. Chrissy tippt Die unfassbaren 3, Now You See Me. Könnte passen. Nox tippt Rote Sterne überm Feld. Weiß ich nicht, worum es da geht. Ich sehe aber hier das Teaserbild, also hier diese Verleihfirmen und sowas, die kommen zumindest mal öfters mal in der Sneak. Könnte passen. Der Martin, der zuletzt immer sehr häufig sehr richtig lag, der tippt Das Leben der Wünsche, offensichtlich mit Matthias Schweighöfer, den sehe ich hier auf dem Teaserbild. Und STA Max tippt der Hochstapler mit, wie heißt er? Komm gar nicht auf den Namen, aber hier Teaserbild. Ja, mal schauen.
Channing Tatum.
Channing Tatum, genau. Vielleicht kommt ja irgendwas davon, vielleicht auch nicht wie vergangene Woche, weil da hat, glaube ich, niemand Bagonia getippt gehabt. Wir werden sehen. Morgen in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart, die immer voller wird. Also irgendwie jetzt ist die Biergartenzeit vorbei. Jetzt geht man wahrscheinlich wieder häufiger ins Kino. Deswegen schaut da am besten, wenn ihr kommen möchtet, mal an dem Tag schon mal auf der Webseite vorbei der Innenstadtkinos Stuttgart und klickt euch ein Ticket, damit ihr...
Und sagt gerne Hallo. Ich bin der dicke Mann mit den roten
Schuhen. Auf der Webseite.
Nein, ach so, wenn ihr dort seid.
Genau, da könnt ihr was gewinnen. T-Shirts gewinnen. Poster immer. Sehr gern. Falls mal eins von Deepesh Mode dabei ist, von dem Film M, dann muss ich auch mal laut schreien. Ich hoffe, ich krieg's dann auch. Ich darf mich immer nicht melden, sagt der Chris, damit es nicht
nach Verfangenheit aussieht. Das stimmt doch gar nicht. Du kannst dich schon melden, du kriegst es ja trotzdem.
Ich hätte so gern mal ein T-Shirt gewonnen.
Nee, Quatsch. Ja, dann müssen wir was am Montag passieren wird.
Hab genug T-Shirts, nee. Okay, wir machen mal weiter. Wir haben nämlich noch einen Film gesehen. The Long Walk. Der lange Todesmarsch hieß er, nicht der lange Marsch, sondern Todesmarsch. Todesmarsch. Basierend auf einer Story von Stephen King. Und Stephen King ist ja eigentlich so ein, wie nennt sich das, so ein Reverse-Filmexperte. Das heißt, wenn er einen Film gut findet, der basierend ist auf seiner Geschichte, dann ist er meistens nicht so gut. Das macht mir übrigens ein bisschen Angst. Der findet nämlich den neuen Running Man-Film super. Stephen King hat sich geäußert und da habe ich schon drunter gepostet, so hey, wir wissen doch alle, was das bedeutet, weil ich sag mal, der hat damals Shining, den Oscar-prämierten mit Jack Nicholson, den hat er ja total, hat er kein gutes Haar dran gelassen. Misery fand er total schlecht, auch Oscar gewonnen, Kathy Bates, und der war ja richtig gut. Und Langoliers zum Beispiel, diesen total strunzlangweiligen Zweiteiler, den fand er ja total spitze. Deswegen und Long Walk hat er sich auch positiv geäußert gehabt. Das hat mich jetzt nicht gerade dazu gebracht, den Film unbedingt sehen zu wollen, aber ja.
Ich schon.
Ja, worum geht's? Also, wir befinden uns in irgendeiner, ja, dystopischen Nachkriegsamerika. Das Ganze wirkt so ein bisschen, ja, wie als wäre die USA so nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen falsch abgebogen und ist so ein, ja, so ganz seltsam, ne? Und dann ist halt so Stephen King typisch, gibt's so einen Battle Royale Wettbewerb. Und zwar, was bei Running Man halt ist, dass da einer gewinnt. Ist halt hier auch, der Kniff ist halt hier, dass 50 junge Männer, die sich da auch irgendwie dafür bewerben können, müssen gehen, laufen. Mit einer bestimmten Geschwindigkeit, das wird auch gesagt, das ist dann so ähnlich wie bei Speed oder so, die dürfen die Geschwindigkeit nicht unterschreiten. Ansonsten bekommen sie sogenannte Warnungen, so Strikes, und nach dem dritten Strike bekommen sie ein sogenanntes Ticket, was dann bedeutet, sie bekommen eine Kugel in den Kopf. Und dadurch, dass das von dem Regisseur von Die Tribute von Panem ist, ja, das passt natürlich zusammen. Also der kennt sich natürlich aus mit sowas. Ist, glaube ich, der Mann von Jennifer Lawrence, der Francis Lawrence, genau, der hat das verfilmt. Allerdings, Jennifer Lawrence spielt hier nicht mit, sondern halt eben, wie gesagt, nur junge Männer, die einfach laufen. Und deswegen, es gab ja in diversen Kinos auch so eine Aktion, dass die da so Laufbänder installiert haben und die Kinozuschauer mussten halt auch dieselbe Geschwindigkeit die ganze Zeit halten, sonst hat der Film gestoppt und so. Es war natürlich ein cooler Kniff, weil an sich gibt der Film ja nicht so wahnsinnig viel Spannung her. Es ist natürlich die Frage, wer überlebt am Ende, aber gerade so diesen ersten zwei Drittel, wo halt wirklich noch sehr viele unterwegs sind und wo es noch halbwegs okay geht, ist dann dieses typische, so wie, ja, dieses Dissen untereinander und ja, wer hat sich wie vorbereitet. Dann wird versucht, den Personen noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu geben, dass dann einer mal irgendwie sagt, wo er herkommt und was er gemacht hat und warum er das macht und so weiter. Das ist so dieses typische, junge Leute gehen in so eine Situation rein. Dann natürlich auch viele dämliche Szenen, so wie, ja, lass uns Freunde sein und bla bla, wir alle wissen, ey, es kann nur einer überleben. Also, was soll die Scheiße, ja? Warum soll ich jetzt hier groß Freundschaften schließen und ich schließe hier, was weiß ich, die vier Musketiere und hast du nicht gesehen? Ey, das fand ich wieder so dämlich. Aber das ist halt in solchen Filmen immer, sei es, was es sei, sei es nun hier irgendwie, keine Ahnung. Also, da gibt es halt unheimlich viele von diesen Battle Royale Filmen, nenne ich es mal, wo nur eine Person überleben kann, wo alle das wissen, dass nur einer überleben kann und alle sterben einfach mal. Aber nein, da werden noch groß Freundschaften geschlossen und wir halten zusammen, wo du weißt, ja, also hey, am Ende seid ihr dann auch noch Freunde oder was? Wie funktioniert das? Naja, auf jeden Fall laufen die hier und die laufen und die laufen und die laufen und die laufen. Die können auch zwischendurch mal, wie ich es gesehen habe, Wasser bekommen. Also dann dürfen sie irgendwie sagen, dass sie was brauchen und dann wird ihnen eine Trinkflasche gereicht. Was ich nicht ganz kapiert habe, wie die das mit Nahrung machen. Also die haben irgendwie was mitgenommen.
Ja.
Aber dass die unterwegs mal Nahrung gereicht bekommen, habe ich jetzt nicht gesehen, weil die sind ja doch schon eine Weile unterwegs. Oder
nee, die holen sich das schon selber. Also was sie dabei haben.
Sie müssen sie selber dabei haben, ne? Genau. Ja. Okay. Dann wundert es mich natürlich, weil ich meine, selbst bei meinem Marathon habe ich echt viele Gels. Ich hatte 8 Gels dabei und etliche elektrische Elektrolyt-Gummibärchen. Weil die haben ja, da hat jeder ein so Brötchen dabei. That's it. So für eine mehrtägige sportliche Aktivität. Also ich weiß ja nicht, ne? Also das fand ich ein bisschen, vielleicht sollte das auch extra so gedacht sein, dass die sich ein bisschen auszehren auf dem Weg und dass dann halt wirklich irgendwie einer nur gewinnen kann. Sie müssen eine Mindestgeschwindigkeit halten von 5 Kilometern pro Stunde umgerechnet. Also 3 Meilen pro Stunde, 5 km/h. Das ist, ja, das ist okay, also wer jetzt läuft, also wenn man ja schnell läuft oder so, dann, aber das ist dann halt Joggen, aber die gehen halt 5 km/h, das ist schon nicht ohne, also und wenn sie halt mal anhalten müssen und manche müssen halt auch mal anhalten und da fand ich auch, also die Szenen, wenn die dann auf die Straße scheißen, auf gut Deutsch gesagt, das fand ich ein bisschen unnötig, also da, also wirklich,
oh Mann.
Das hätte jetzt so nicht gezeigt werden müssen, ungefähr. Ne? Also, das fand ich ein bisschen. Ist klar, dass da auch sowas kommt, aber ja, muss man das so zeigen in so einem Kinofilm? Ich weiß nicht. Dann gibt es natürlich untereinander Reibungen. Dann gibt es welche, die sind halt ein totales Arschloch und ja, die machen halt auch andere irgendwie, treiben halt andere irgendwie auch so ein bisschen in den Tod. Dann, ja, manche verstolpern sich und haben dann Krampf oder irgendwas und bleiben zurück. Bei manchen geht es halt ganz schlecht. Die werden dann noch, wo ich mich dann auch frage, da werden halt manche, denen geht es halt wirklich, wirklich übel und die werden halt noch mit durchgeschleift. Aber du weißt doch eigentlich, ey, es kann nur einer gewinnen. Wenn es den halt jetzt erwischt, dann sei es halt so. Dann ist es halt, dann werden die noch ewig mitgeschleift. Da wird noch selber riskiert, dass man, da waren halt so viele Sachen drin, wo ich dachte, ach komm, come on, ey. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ich muss dir extrem viel widersprechen tatsächlich. Also, weil ich diesen Film sehr, sehr spannend streckenweise fand und sehr dramatisch auch und sehr hart dargestellt. Also dieses Dystopische, wo du nicht genau weißt, was genau ist passiert. Also irgendwas muss halt brutal dort durchgefräst haben und auch dieses Ziel, dann die Jugend oder die jungen Männer da laufen zu lassen für Wohlstand, was weiß ich was, und auch die Bevölkerung damit vielleicht auch ein Stück weit, ich will es nicht sagen auszudünnen, aber es sind ja auch wieder so Hungerspiele mäßig, sind die da unterwegs. Und wie die da sich auf die Reise machen, jeder so mit anderen Voraussetzungen und anders vorbereitet und mit ihren eigenen Problemen, mit ihren eigenen Einstellungen zu der ganzen Sache, mit ihren Background-Geschichten, die teilweise auch nur angekratzt werden, was aber auch vollkommen reicht. Und diese Dynamik, wo sich dann in dieser Gruppe auch entwickelt, untereinander, wo halt Bündnisse geschlossen werden, wo man sich gegenseitig unterstützt und dann halt irgendwann auch feststellt, weil ich glaube, dass das einige da oder ein paar in diesen Lauf rein sind mit dem Motto, ja gut, ich muss es gewinnen, ansonsten war es das. Und ich glaube, das ist denen durchaus bewusst gewesen und deswegen ist es auch dieses, okay, wenn es schon ich nicht gewinne, dann vielleicht wenigstens der andere. Und es werden schon heftige Szenen gezeigt, also wie der erste, der exekutiert wird, ist schon heftig. Der andere, dem sie mit dem Panzer über die Füße fahren und solche Sachen, das fand ich schon ziemlich uff. Und die, gerade wie du es jetzt gesagt hast, ja, dass man da auf die Straße kackt, okay, ja, muss man vielleicht nicht so darstellen. Ich fand es allerdings gerade gut, dass es nicht einfach so akzeptiert wird mit, ja, die gehen ja gar nicht aufs Klo, sondern nee, es wird dann tatsächlich auch gezeigt und auch durchaus menschliche Reaktionen drumherum dann zu sehen sind. Und auch diese ganze Entwicklung, dieses zu Beginn dieses Jahr, jetzt machen wir das halt mal so ein bisschen und dieses typische maskuline, oh, was soll schon passieren, oh, ich bin eh der Beste von allen oder was weiß ich was. Und auch diese Entwicklung dann von dieser Leichtigkeit, also es ist eine brutal komische Situation und eigentlich super belastend auch, und du läufst in deinen Tod. Und diesem Grundgedanken, diesem eigentlich ja ziemlich harten Sache, dem wird versucht, so ein wenig der Druck zu nehmen, also diese Schwierigkeit, wie nennt man das, dieses Gewicht wird da weggenommen, weil man eben das Ganze dann doch versucht, ein bisschen lockerer anzugehen und eben diese Bündnisse schließt. Und da kommt dann vielleicht auch, weil du ja gesagt hast, ja, irgendwelche Teenager, die halt laufen. Ja, aber da kommt vielleicht auch ein Stück weit diese Unbekümmertheit wieder raus. Und das fand ich auch sehr, sehr cool dargestellt, wie so prinzipiell die ganze Atmosphäre, also dass die es auch schaffen, während dem Laufen zu schlafen, ja, fand ich auch sehr spannend, oder zumindest so halb weggetreten zu sein. Und auch, was die für eine Strecke dann zurücklegen, ja, einfach irre. Ich fand Mark Hamill sehr cool. Das fand ich auch sehr, sehr geil. Und ja, so insgesamt fand ich den echt nicht schlecht. Also mich hat er echt so, ja, ich will nicht sagen begeistert, aber mich hat er schon gepackt irgendwo.
Schlecht war er nicht. Okayer Film. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Es war halt ganz bewusst so ein bisschen, ja, low-budget-mäßig gedreht, halt wirklich nur die, du hast nicht viel an der Seite gesehen, nicht viele Statisten gesehen, du hast halt wirklich nur diese zwei gepanzerten Fahrzeuge und dann irgendwie Mark Hamill und die Personen, die halt laufen. Man hat sich halt sehr fokussiert auf die Läufer an sich, ne? Und was ich aber so ein bisschen auch mag bei solchen Filmen wie Tribute von Panem oder ja, Running Man, ist so das Ganze drumherum, ja, was löst das aus? Es wird zwar mal gesagt, so, ja, dadurch, dass die das machen, diese jungen Männer, zeigen die oder erhöhen die Produktivität der anderen, die dann zuschauen, weil die zeigen, hey, die laufen. Irgendwas, ja. Ja, weißt du? Ich hätte mir halt gern noch ein bisschen diese alternative Geschichtslinie. Hätte ich mir gern noch ein bisschen ausgeschmückt gesehen, und sei es auch nur durch irgendwelche, ja, und wenn es halt irgendwelche Off-Erklärungen sind oder sowas, aber wenigstens, dass man sieht, was das überhaupt auslöst. Wir sehen halt nur, wie die da rumlaufen, aber warum sich jemand für dieses Vorhaben beworben hat, ja, dass vielleicht mal klar ist, hey, er oder sie hat gesehen hier, was vorher das ausgelöst hat, oder zum Beispiel, was ist aus denen geworden, die das vorher mal gewonnen haben, ja, irgend so ein Ding, wo du sagst, ja, ich verstehe, warum die das jetzt gemacht haben. Es wird zwar immer irgendwie von Geld geredet, aber hey, in dieser komischen ganzen Konstellation weißt du ja gar nicht, kriegt der Gewinner überhaupt Geld, oder ist das, weißt du, wie ich meine, oder diesen Wunsch, ein Wunsch und Geld oder was, dieses Ganze drumherum, was löst das aus, ja, da hat man halt auch nichts gesehen, ja, dass man sagt, okay, wenigstens wie bei Running Man, man sieht das irgendwie selbst in den armen Vierteln, schauen die Leute hier zu in irgendwelchen großen Screens und sind dann voll motiviert und sind jetzt wieder auf Kurs und unterstützen wieder das System zum Beispiel, wo sie vielleicht vorher nicht so für das System waren, weißt du, so, das hat mir alles so ein bisschen gefehlt, also mir war da ein bisschen zu wenig drin, um mich da richtig reinzuziehen.
Das ist schade, weil mich hat's voll reingezogen, also mich hat's wirklich gecatcht in dem Fall. Ja, weil es eben so einfach gehalten ist, weil es eine einfache Zeit ist, weil es eine seltsame Nachkriegszeit ist. Auch dieses, wenn sie an den Leuten vorbeilaufen, die am Straßenrand sitzen, wie der eine sich aufregt, so, ja, und die hocken nur da und zu kotzen und zu sehen, dass einer von uns stirbt. Und dann sagt der andere, nee, pass auf, die hocken da, weil sie als Familie was machen oder weil sie einfach noch als Familie da sind, halt der Rest von der Familie und kein Vater mehr da ist oder sowas, weil der wahrscheinlich im Krieg unterwegs war. Also dieses Ganze drumherum, was da auch so, es wird nicht zu Ende erzählt, es wird einfach nur so ein bisschen skizziert, und das fand ich gar nicht so schlecht.
Ja, also hätte ich mir halt ein bisschen mehr erwünscht, um mich in diese Welt ein bisschen besser reinzuziehen. Aber ja, man hat es halt wirklich auf das Wesentliche beschränkt, The Long Walk, also halt wirklich der lange, lange Marsch. Und Deswegen, mich wundert es nicht, dass die da in manchen Kinos dann das mit den Laufbändern gemacht haben, weil das bringt daneben noch ein bisschen wirklich eine Komponente mit rein, dass du selber auch das noch fühlst und so. Weil der Film selber, ja, hat für mich jetzt nicht so viel hergegeben, um das richtig nachzuvollziehen alles. Ja, ja, die gehen halt die ganze Zeit und unterhalten sich. Ja. Ja. Und am Ende gewinnt halt einer. Okay, das Ende war noch mal ein bisschen cool, muss ich sagen. Das war ein bisschen unerwartet. Und allerdings, sagen wir so, das erste Ende war ein bisschen unerwartet. Das zweite Ende dann schon wieder nicht mehr unerwartet. Das habe ich mir dann schon fast gedacht, dass das passiert. Aber ja, Mark Hamill hast du ja eigentlich fast kaum erkannt mit seiner fetten Sonnenbrille. Das, ja, man hat zwar gewusst, okay, er ist es. Und das war ja auch der große Catch auch bei diesem Film, dass man ihn gewonnen hat dafür. Damit wurde ja auch ein bisschen Werbung gemacht und ja.
Ja.
An sich, ja, kann man gucken, ist ein okayer Film. Es gab viele Totalausfälle bei Stephen King-Verfilmungen, also das ist noch eine von den besseren. Und deswegen von mir 7 Punkte.
Ja, für das, dass du ihn so kritisiert hast, ist aber nicht schlecht.
Ja, es war doch ein okayer Film. Also über, also 5 Punkte wäre zu wenig, also da wäre es ja so ein durchschnittliches. Das ist schon ein Film, an den ich mich nochmal erinnern werde oder so.
Ja, okay, guck mal, das ist schon mal gut. Ich gebe ihm 8 von 10 Punkten, ja. Mir hat er wirklich sehr gut gefallen.
Genau.
Und ich kann ihn auch empfehlen.
Also wir müssen dazu sagen, der erscheint rechtzeitig zu Weihnachten im Heimkino auf Blu-ray, soll man euch sagen. Ja. Genau, den könnt ihr dann nämlich schon mal vorbestellen. Das geht jetzt schon auf diversen Vorbestellplattformen, zum Beispiel auf der einen Plattform, die hauptsächlich Bücher verkauft hat, ursprünglich mal, könnt ihr die vorbestellen. Und dann bekommt ihr das in Top-Qualität, wenn ihr es noch kurzfristig für Weihnachten schauen möchtet. Über die Feiertage, so ein bisschen was Besinnliches, ne? Mhm. Okay, wir machen mal weiter.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5 in Stuttgart ist One Battle After Another.
Platz 4, den Film, den wir in der Sneak hatten, mit Black Phone 2.
Platz 3, All das Ungesagte. Okay.
Platz 2, Achtung, wir haben eine neue Nummer 1, nämlich auf Platz 2 ist Die Schule der magischen Tiere 4.
Mhm. Und Platz 1 ist Frankenstein. Der hatte ja, glaube ich, einen Limited Release, der neue Guillermo del Toro, weil der relativ kurzfristig danach auf Netflix kommen wird. Aber wenn ihr den mal schön auf der großen Leinwand sehen wollt, guckt das mal. Da kommen überhaupt jetzt sehr viele ähnliche Filme. Also gibt es jetzt Frankenstein, dann gibt es demnächst den neuen Film von Maggie Gyllenhaal, der heißt The Bride. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal die Werbung gesehen gehabt. Also die Braut von Frankenstein, da spielt Christian Bale, spielt Frankenstein und da macht sich dann halt The Bride und die ziehen dann auch gemeinsam mordend durch die Gegend und der Trailer sieht sehr weird aus. Hätte mich nicht gewundert, wenn der auch von Lanthimos gewesen wäre, aber dann stand da Maggie Gyllenhaal, wo ich dachte, okay, naja. Was startet denn diese Woche Neues? Dann passiert das Leben. Oh, den habe ich getippt. Das ist das Drama mit Anke Engelke und Ulrich Tukur, die sich als Eheleute neu begegnen müssen. Deswegen, na, schauen wir mal.
Mission Santa, ein Elf rettet Weihnachten. Ja, es geht los. Wir haben November, es geht los mit den Weihnachtssachen. Animationsfilm über eine neue Weihnachtselfe, die den verschwundenen Weihnachtsmann suchen muss. Völlig neue Idee.
Ja, auch ein Animationsfilm, Komödie, Mission Mäusejagd, ein norwegischer weihnachtlicher Familienfilm über eine Mäusefamilie, die sich vor Weihnachten versteckt. Es gab ja mal Mäusejagd, so ein Film.
Ja.
Kennst du den noch? Der war cool. Ja. Fand ich echt gut.
Es gibt auch Pfeifel der Mauswanderer.
Ja, das ist wieder was anderes. Aber Pfeifel der Mäusejagd, der hatte echt gute Effekte für die damalige Zeit mit der Maus, wie die gut die animiert war. So ein bisschen Kevin allein zu Hause, aber mit einer Maus.
Es startet ein Thriller über eine Familie, die durch eine soziale Bewegung namens The Change vor große Herausforderungen gestellt wird. Und der Film heißt natürlich The Change.
Den fand ich den Trailer sehr gut. Den wollte ich gern sehen. Wo ich sehr vorsichtig bin, also nachdem ich den Trailer gesehen habe, ist Predator Badlands. Also normalerweise wäre ich sofort im Kino gewesen. Aber der Trailer, der erste Fall. Der zweite geht wieder. Aber da hätte ich mir echt gewünscht, dass es wie bei dem Sonic-Trailer bei dem ersten, nachdem da so viel Shitstorm kam über das Aussehen von dem Predator, nachdem die dann wirklich was verändert hätten, aber haben sie anscheinend nicht getan oder vielleicht nur minimal. Mir ist nichts aufgefallen. Action, Sci-Fi, Horror, Thriller aus dem Predator-Franchise mit Elle Fanning in der Hauptrolle. Steht hier bei Kino.de.
Ja, ja, aber du bist doch so Alien, also deswegen.
Na, Predator.
Ja. Ja, ja. Der Mann, der immer kleiner wurde, die unglaubliche Geschichte des Mr. C, französische Neuauflage des Sci-Fi-Klassikers The Shrinking Man mit Jean Dujardin.
Habe ich auch schon einen Trailer gesehen, sieht echt cool aus, wo der immer kleiner wird und alles andere wird immer größer, also.
That's what she said.
Ja, genau, vielleicht, na schauen wir mal. Also da würde ich mich tatsächlich in der Sneak freuen, wenn der kommt, weil die, da würde ich jetzt aktiv nicht ins Kino unbedingt gehen oder sowas, aber schauen möchte ich den schon gern mal, also dann vielleicht im Heimkino. Oh, hier der andere getippte Film, ich glaube der SDR Max oder so hatte getippt. Rote Sterne über dem Feld, deutsches Drama über eine Moorleiche, die eine Dorfgemeinschaft in Aufruhr versetzt. Ja. Oh, und 133 Minuten.
Ja, aber also, was erwartest du? Jetzt hast du aber das Secret Agent übersprungen, ne?
Hab ich?
Ja, das brasilianische Drama mit Wagner Moura vor dem Hintergrund der brasilianischen Militärdiktatur in den 1970ern.
Okay.
Da gibt es noch, aber komm, wir machen den Rest auch noch. Hier noch Hysteria, auch ein Thriller. Ups. Da gibt es aber noch keinen Text.
No One Will Know. Drama. Ja. Französischer Drama. Thriller, in dem ein Lottogewinn in einer Bar am Rande von Paris für Chaos und Gewalt sorgt.
Noch ein Drama. Peter Hujas Day.
Ups.
Oh je. Und How to Make a Killing. Ein französischer Noir.
Ah, den hatte ich mal getippt gehabt für irgendeine Sneak. Genau.
Ja.
Ja, würde auch passen. Na, schauen wir mal. Den würde ich tatsächlich auch gern sehen. Also entweder den oder den anderen französischen Film. Ja. Okay.
Französischer Film.
Ja, jetzt werden die Filme langsam düsterer. Jetzt kommen die ganzen Dramas, weil es draußen auch ein bisschen dunkler wird und so. Und auch wieder ein bisschen mehr Zeit fürs Heimkino.
Heimkino.
Was wurde denn bei dir im Heimkino gezeigt?
The Woman in Cabin 10 wurde mir gezeigt und zwar auf Empfehlung von einem nicht näher benannten Herren, der hier mit dem Podcast sitzt, der, glaube ich, letzte Woche war es, gemeint hat, oh ja, der ist gut und aber was weiß ich was. Der 95-minütige Thriller-Horrorfilm, wo ich am Ende gedacht habe, warum hasst der Erik mich so?
Was? Oh, come on.
Ey. Meine Güte. War. Also, wo fange ich an? Komplett plump. Komplett vorhersehbar. Wer hätte es ahnen können, dass es diese Wendung gibt? Ja, hat mich überhaupt nicht gecatcht in dem Fall, weil ich es wirklich einfach nur so, aha, aber. Ja, es war, ja, hochpeinlich. Das Ende fand ich hochpanne mit, oh, hier, ne, ich verrate es nicht. Ich verrate es lieber, das wär zu sehr gespoilert. Ja, für mich jetzt kein Komplettausfall, aber weit weg von einem richtig guten Film. Das ist einfach ein kleines Filmchen, das man, wenn man schon eigentlich Netflix durch hat, auch noch angucken kann. Ich weiß immer noch nicht, was dem Erik an diesem Film so gefallen hat. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
Das war doch cool.
Ich fand ihn super schwach, Drehbuch super schwach,
ich fand
Idee
cool.
Super schwach, Umsetzung fand ich teilweise grauenhaft. Und deswegen...
Ey, ist immer noch Platz 5 in der ganzen Welt.
Ja, das, weil nichts Besseres gibt wahrscheinlich. Ach,
House of Dynamite gibt's.
Gib ihm 4 von 10 Punkten.
Ah, weil, okay. Naja.
Weil, ja.
Geschmäcker sind halt verschieden. Kann man nichts
Richtig.
Machen.
Richtig, macht euch ein eigenes Bild, aber beschwert euch dann nicht bei mir.
Vielleicht ist ja bei den kommenden Sachen, bei den kommenden Streaming-Tipps von mir was dabei im Serienbereich.
Serien.
Also zuallererst mal, wer jetzt kein Amazon Prime hat und bisher die Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht nicht schauen konnte, hat jetzt die Möglichkeit im Free TV das zu schauen, denn die läuft ab dem 3. November, das heißt ab morgen, aber ihr geht morgen in die Sneak und guckt nicht Herr der Ringe, sondern könnt euch ja aufnehmen oder so oder mit Mediathek Viewer euch das runterladen. Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht läuft da auf ZDF Neo, könnt ihr da gucken. Dann eine neue Serie startet ab dem 3. November auf Paramount Plus. Die heißt Crutch und das ist ein Ableger der Serie The Neighborhood. Und da geht es um François Crutchfield, einem Ladenbesitzer aus Harlem, dessen Leben durch die Rückkehr seines Highschool-Sohns und seiner Tochter durcheinandergebracht wird. Und das könnte ganz gut werden, weil die andere Serie ist auch, glaube ich, ganz gut angekommen. Also gibt es dann ab dem 3. November auch, ab morgen. Dann startet neu auf RTL Plus, das ist der Streaming-Service von RTL, eine ebenso opulente Serie, nämlich Die Nibelungen, Kampf der Königreiche. Ja, von RTL produziert, ein RTL-Original, eine Miniserie. Mal gucken, wie das wird. Ab 6. November dann. Ich habe ja sogar RTL Plus, weil ich Schläferz gucke. Dann startet noch auf Disney Plus ab dem 4. November eine neue Serie, die heißt All's Fair. Da geht es um ein Team knallharter Anwältinnen, die verlässt eine männerdominierte Kanzlei und gründet eine eigene Kanzlei für Familienrecht. Scharfsinnig, brillant und emotional verflochten meistern sie Trennungen mit hohen Einsätzen, skandalöse Geheimnisse und wechselnde Loyalitäten im Gerichtssaal wie auch privat. In einer Welt, in der Geld regiert und Liebe ein Schlachtfeld ist, spielen diese Frauen das Spiel nicht nur, sie ändern die Regeln. Ja, Disney Plus, wenn ich mal die Besetzung vorlese, Naomi Watts, Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, also ist schon mal ein gewisses Who is Who von weiblichen Darstellerinnen dabei, könnte ganz gut ankommen. Mal schauen. Wir werden uns mal einen Blick verschaffen am 4. November oder ab dem 4. November auf Disney Plus. Das waren meine Serienvorschau für die kommende Zeit. Und ich brauche mal einen Lerntrainer noch. Oder hast du noch irgendwas?
Nein.
Naja. Genau, wir hatten ja heute schon mal das Thema hier, The Long Walk und Marathon und so weiter. Ich hatte ja auch ein paar von meinen Lauferlebnissen und meinen Marathon auf Kinocast, @Kinocast auf Instagram gepostet und habe da von auch vielen Hörern, die ich hier teilweise kenne durch Kommentare oder Tipps, hier Sneak-Tipps oder sowas, habe ich auch Zuspruch bekommen oder einfach mal Messages oder so. Und manche wollten noch wissen, hey, wie geht das? Wie kann man das machen? Oder ich habe das schon ewig vor, wie geht das? Vor genau den Fragen stand ich ja auch irgendwann mal. Und bei mir fing das ja die Reise ungefähr vor 9 Jahren an, als mich damals eine Kollegin zu einem Firmenlauf angemeldet hatte. Aus Versehen, mehr oder weniger. Ich werde das dann mal erläutern. Und weil das echt einige Leute wissen wollten, Erik, wie hast du das gemacht? Und es gibt ja viele Influencer da draußen, die euch versprechen, ja, wenn ihr hier mein Elektrolyte-Trink jeden Morgen oder irgendwas oder hier diese Nahrungsmittel, dann werdet ihr fit. Das alles, könnt ihr alles vergessen da. Also
quatschig.
Ich kann es euch nur aus erster Hand von mir berichten, wie ich es geschafft habe, von ja einem durch das sehr gute, leckere schwäbische Essen, etwas übergewichtigen Kino-Couch-Potato jetzt zum Marathon zu kommen, aber halt nicht innerhalb von wenigen Wochen, wie euch die Influencer versprechen, sondern bei mir hat es halt wirklich 9 Jahre gedauert. Und ich werde da mal einen Blogbeitrag verfassen, da sind noch einige Fotos drin. Wenn ich mich traue, werde ich auch mal ein Vorher-Foto machen, Vorher-Foto mit veröffentlichen, die ich irgendwo noch in der vergraben habe. Und dann vielleicht ein Nachher-Foto oder sowas, das interessiert ja auch immer. Und vielleicht auch ein paar Fotos von der Reise an sich und ein bisschen was dazu schreiben, was vielleicht für euch da draußen auch eine Anregung ist, wo ihr sagt, okay, dies oder das oder jenes. Ist ja natürlich jeder individuell. Man kann das nicht 1:1 transportieren. Ihr müsst dann euren eigenen Weg finden. Das Wichtige ist halt dranbleiben. Das ist halt das Wichtige, weil Gewohnheiten, das dauert ein Stück, bis die bis sie zu Gewohnheiten werden, sagen wir es so, dauert halt ein Stück Verhaltensweisen, bis sie zu Gewohnheiten werden. Das ist halt wichtig, dass man das irgendwie implementiert. Und ach ja, ich arbeite ja Vollzeit und bin auch beruflich viel eingespannt. Und eigentlich sagen alle Marathon-Trainingspläne und sonst was, das geht dann gar nicht, weil man gar nicht die Zeit dazu hat fürs Trainieren. Und es geht doch, man muss halt nur wissen, wie man es in den Alltag integriert. Ich werde ein bisschen was, wie gesagt, dazu schreiben und wäre es auch auf Kinocast, obwohl es nicht thematisch unbedingt passt, aber dadurch, dass ich halt auch auf meinem Insta-Account das gepostet habe und da einige Fragen kamen, passt es da ganz gut hin und da könnt ihr mal nachlesen. Ich werde es dann auch natürlich verlinken irgendwo und ihr werdet das dann finden. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Ich weiß noch nicht genau, wann es wird, dass ich da, aber ich muss ein bisschen meine Gedanken zusammennehmen und was zusammenschreiben und ja, vielleicht habt ihr da ein paar Vielleicht könnt ihr da ein paar Sachen für euch rausziehen, die euch dann helfen. Jo. Okay, das war's von meiner Seite für heute. Schauen wir mal, was uns dann morgen in der Sneak Preview erwartet. Für nächste Woche haben wir ja schon so ein bisschen, oder habe ich zumindest was auf meiner Hausaufgabenliste mit diesem koreanischen Begonia-Original. Das werde ich mir mal aufs iPad ziehen auf meiner Dienstreise nächste Woche und dann kann ich das mal gucken. Ja, weiß nicht, was du guckst. Werden wir sehen, was uns nächste Woche dann so einfällt. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.